Bist du wieder da?
Nee.
So, Peter telefoniert wieder mit Angela Merkel gerade. Wir leben in stürmischen Zeiten, das wissen wir. Und das Gute ist, wenn wir erstmal einmal wo sind, bleiben wir auch. Da gehen wir nicht so schnell wieder weg. So ist das nämlich.
Guten Morgen, Felix.
Guten Morgen, Peter.
Sag mal, wovor fürchtest du dich denn so?
Ja, also, weiß nicht. Also, vor brummenden Mischpulten, da habe ich irgendwie eine kleine Aversion. Und davor früh aufzunehmen, das finde ich auch nicht so geil.
Oh, das tut mir leid.
Ja. Ja, naja. Ist eine Special Occasion heute, müssen wir durch.
Okay, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zu Schnapszahl Brothers, dem Podcast, in dem sich zwei Brüder ursprünglich mal über 11 verschiedene Themen unterhalten wollten und das jetzt auch so nach und nach machen. Das hier ist die 8. Folge und worüber reden wir heute, Felix?
Furcht und Angst, wovor wir uns nicht fürchten.
Da müssen wir dann ganz leise sprechen, oder? Sonst hören uns die anderen Leute.
Genau.
Die Illuminaten und die NSA. Hast du deinen Aluhut auf?
Und Mama
auf?
Und Papa.
Hast du deinen Aluhut auf?
Nee, der ist versteckt.
Hast du den Barcode entstört?
Nee.
Verdammt. Ich auch nicht. Wie machen wir das denn dann jetzt?
Gar nicht.
Okay, wir schalten einfach runter aus dem Paranoia Level 15 und...
Nee, aus dem Doofheits Level 15. Ja. Esoterik Level über 9000.
Aus Esoterik Level 1000.
Über 9000.
Über 9000.
Ja.
Aber du weißt, wenn man das noch weiter verdünnt, dann wird's besser. Egal. Was hast du dir denn so Gedanken gemacht zu diesem Thema? Hast du dir Gedanken gemacht? Oder hast du gedacht, ich habe keine Zeit?
Ich bin wie immer top vorbereitet. Das kennt ihr ja so von mir.
Ich meine, hast
man
du diesmal
nicht
gesagt.
Man
wird's nicht
anders erwarten.
Ich fürchte mich ja schon immer davor nach so einer Aufnahme, dass ich dann wieder höre, dass Felix wieder gesagt hat. Und bei der sogenannten Vorbereitung.
Sage ich das so oft?
Das hast du mindestens zweimal gesagt. Bislang.
Echt?
Ja. Und
okay.
Das ist, ich denke dann immer so, weil du sogenannte.
Der sogenannte islamische Staat.
Nee, weil du das auch so teilweise dann so ein bisschen losstellst und dann so sagst, bei der sogenannten Vorbereitung, so nach dem Motto, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet oder wir nennen das Vorbereitung, aber eigentlich ist es keine. Und ich höre das dann immer so und denke mir so, naja, vielleicht verstehe ich das ja einfach nur falsch und er meint das gar nicht so.
Das ist mal auf mich selber bezogen, dass ich einfach, ja, weiß nicht, keine Prioritäten setze.
Naja, dass du vernünftige Prioritäten setzt und nicht sagst, ich versenke jetzt mal, obwohl ich keine Zeit habe, 20 Stunden in diesen Podcast.
Naja, so ist es auch nicht.
Ja, gut, du setzt halt andere Prioritäten. Andere ist ja neutral, ja.
Das ist aber, hört sich jetzt wieder scheiße an.
Ja, aber andere ist ja eigentlich auch schon wieder ein Stichpunkt, ne? Also eine Angst, über die wir reden könnten, wäre doch die Xenophobie. Sehe ich mir jetzt mal gerade so aus dem Hirn, um nicht zu sagen aus dem Arsch, weil es ja noch früher morgen, da müssen wir die Hörerinnen, weißt schon.
Bei Laune halten?
Ja. Ich habe hier so ein kleines Taschenlexikon der Angst vor mir. Und da steht die Xenophobie gar nicht drin. Was ist denn da los?
Oh, nein.
Die haben hier Xena, aber das ist irgendwie Angst vor Xenas Corsage. Die haben hier eine X-Chromosomphobie, das ist die Angst vor weiblichen Genen.
Ja.
Eine Xylographiephobie, das ist die Angst vor Holzschnittkunst. Das kann ich verstehen. Da gibt es echt gruselige Holzschnittbilder. Diese Holzschnittdrucke da, kennst du die?
Aber ich fürchte mich vor Xylophonen.
Xylophobie gibt es auch, das ist die Angst vor Holz und hölzernen Gegenständen. Und ja, als nächstes kommt ein Xylophon-Konzert. Xylophon-Konzert, das Semikolon einmal im Jahr treffen sich total Bekloppte zu einem Xylophon-Konzert. Viele Menschen haben Angst davor.
Was? Echt? Steht das echt so darin?
Ja, ja. Das ist ein Unsinnsbuch. Aber gut, also die Xenophobie ist ja, da müssen wir uns dann anscheinend auf eine andere Quelle stützen als mein tolles Taschenlexikon hier, weil das irgendwie nur Unsinn enthält. Aber wahrscheinlich ist das ja auch ganz passend, weil die meisten Ängste sollte man eigentlich nicht haben, meiner Meinung nach. Die Xenophobie kennt man vielleicht auch unter der Bezeichnung Fremdenfeindlichkeit oder eben direkter übersetzt Fremdenangst, Furcht vor Fremden. Also der Angst davor, dass Leute jetzt zum Beispiel in das eigene Dorf kommen, die nicht schon immer da gelebt haben.
Also auch Neugeburt.
Naja, das ist schon wieder eine besondere andere Angst.
Hallo, nee. Die Menschen, die kommen aus einem anderen Menschen raus. Sie sind erstmal suspekt.
Ja, vielleicht sehen wir es heute so in unserer komischen Welt, aber traditionell ist es jetzt nicht so, weil du musst ja denken, stell dir mal so eine eingeschworene Gemeinschaft auf dem Land vor. Ja, da gebären ständig irgendwelche Viecher irgendwas. Also, ja. Da ist es so ein stetiger Begleiter, dass Wesen aus anderen Wesen rauskommen. Also das ist nicht so, wo man Angst haben muss.
Ich wollte das jetzt nur ins Lächerliche ziehen.
Wobei die natürlich klein und rot sind und schreien. Also das könnte man schon Angst vorhaben. Das ist, die halten einen dann nachts wach und ja. Aber gut, also bei der Xenophobie gibt es ja dann sogar auch Erklärungsmodelle, weil da haben sich ja Leute drüber Gedanken gemacht. Und zwar sozialpsychologische, evolutionsbiologische und individualpsychologische. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir das so durchgehen müssen. Ich glaube, das könnt ihr auch selber lesen. Das müssen wir euch nicht aus der Wikipedia vorlesen. Liebe Hörerinnen und Hörer.
Menno, hat mich so gefreut.
So, ich finde das eigentlich ganz schön, mal morgens aufzunehmen. Da ist man nicht schon müde, sondern man ist noch müde. Das ist irgendwie ein anderes Gefühl. Man wird dann.
Das ist was anderes.
Weißt du, das ist dann so. Ist
komplett anders.
Und du wirst immer besser.
Ja.
Also so.
Und, ist der Hammer.
Und du wirst immer wacher.
Das ist doch gut.
Ist ein Müsli von. Nein.
Seitenbacher.
Ah, keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung.
Weil ich habe keine Ahnung, wie die heißen.
Kölnflocken, Demeter, das ganze billige Zeug vom Supermarkt, Aldi. Ihr könnt auch euch vergiften mit Zuckersachen gleich morgens. Ich frage mich, wie heißt die Angst vor Zucker? Die ist ja noch relativ neu, glaube ich. Aber es gibt ja so diese Leute, die überhaupt keinen Zucker essen. Also ich meine, so neu ist das ja auch nicht. Aber die Zuckerangst, da könnte man auch noch drüber
sprechen. Ja, da frage ich, also da habe ich mich auch immer so gefragt, was ist die Definition von Zucker eigentlich so? Wirklich?
Die Definition von Zucker?
Ja, oder welchen Zucker meinen die dann? Weil,
alle.
Du weißt ja, auf so Nahrungsmitteln steht ja drauf irgendwie 65 Gramm Kohlenhydrate, davon 10%. 10 Gramm Zucker?
Ich meine, es geht vor allem, also den meisten, die noch halbwegs irgendwie sauber ticken, geht es um den zugesetzten Zucker.
Ja, eben.
Ja. Ist das denn die Saccharose oder so? Sind wir beide...
Keine Ahnung.
Erfahrungschemiker, um es mit Horst Jürgen zu sagen.
Chemiker vor allem.
Ja, Erfahrungschemiker.
Aus China.
Aus China. Habe ich eben auch schon Chemiker gesagt?
Ja.
Okay, dann bin ich echt in Bayern angekommen. Aber ich hatte doch
Grüß Gott.
Angst vor Bayern. Und so zu werden, wie die hier sind. Naja, egal. Das hat anscheinend nicht funktioniert. Anpassung kann man nicht entgehen. Oder? Oder doch?
Oder doch? Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, um der Frage weiter auf den Grund zu gehen.
Oder auch nicht. Schalten Sie vielleicht auch aus, weil beim nächsten Mal reden wir über Glaube.
Spoiler Alert.
Spoiler.
Backen.
Wieso, ey, kannst du mal aufhören, mich zu beleidigen?
Okay, lieber Bruder, ich hab dich ganz doll lieb.
Ah. Da klangst du jetzt gerade wie Robert T. Online eben. ich weiß nicht, da hat irgendwie deine Internetverbindung nicht ganz ausgereicht, um die Daten ordentlich zu übertragen. Das
wie wer? Wie Robert, was?
Robert T. Online, das war so ein Fritze, so ein virtueller Fritze außer Telekom-Werbung.
Ibims der Fritz.
Ja, eine kreierte Figur, mit der im Jahr 2000 der Börsengang von T-Online, einem Tochterunternehmen der Deutschen Telekom, beworben wurde. Also so eine Art blonder Fritze, der so, kannst du dir später angucken, ist jetzt nicht so interessant, ehrlich gesagt. Lass uns lieber zurück zum Thema kommen, weil ich glaube, niemand hat Angst vor Robert T-Online.
Was du?
Und Robert T-Online also, so. Ja, keine Ahnung. Sie haben mich abgeschaltet, aber ich werde zurückkommen. Böser als je zuvor und ihnen das Internet kaputt machen.
Ja, ich finde die Privatisierung von der Deutschen Telekom, das war schon keine gute Idee, ne? Also.
Ja, aber das war ja viel früher.
Ja, stimmt.
Und das hat jetzt, da kann Robert T-Online nichts für.
Ja, Mann. Okay.
Die haben einfach
dann
niemanden gefunden,
nicht richtig zugehört,
der so für ihren Scheißladen Werbung machen wollte, und dann mussten sie jemand nehmen, den sie quasi am Computer animiert haben.
Ja, und Karl Klammer konnten sie nicht einfach ausleihen.
Der hatte keine Zeit, der musste in Microsoft Word die Leute werden. und Weiger war mit Wim zugange, der Evil Assistant. Ja, das
und
ging Emacs? Alles nicht. Ja, Emacs braucht keinen Assistant, weil Emacs hat das Licht gesehen.
Okay.
Weil das ist von GNU. Leidest du eigentlich unter
was?
Eurotophobie?
Was ist das? Angst vor GNU?
Nee, das ist eine spezifische Phobie und beschreibt die Angst vor weiblichen Genitalien.
So, nö, warum?
Okay,
die finde ich ziemlich
nicht
gut.
Ich habe jetzt nur halt eine Seite aufgeschlagen und da kam das dann gerade.
Okay.
Ich habe ja dieses Buch und das macht einen, glaube ich, eigentlich nur immer dümmer. Und du wirst immer
dümmer.
Oh Gott. Hilfe.
Wir sollten mal aufs Thema kommen, glaube ich.
Mhm.
Oder?
Ja, wir sind doch schon die ganze Zeit dabei. Ich meine, Angst und Furcht sind so ubiquitär, so in jedem Lebensbereich drin. Ich meine, überleg doch mal, wie den Leuten immer Angst gemacht wird, damit sie irgendwie Versicherungen kaufen. Bist du noch da?
Hallo?
Ja gut, du warst gerade nur so total leise. Sorry.
Ja, ich war gerade auf Mute.
Ach so, ja, kein Problem. Du musst dich nicht, also kannst auch Mist machen, ich mach dann deine Spur weg.
Okay, gut.
Weil es irritiert mich mehr, wenn ich immer nichts sehe und nichts höre.
Okay, Mama kam gerade rein.
Mama kam rein.
Hat gesagt, sie dachte, ich führe Selbstgespräche.
Ja, tust du ja auch. Mit mir. Ja.
Genau, wir sind ja voll identisch. Was?
That's what he said.
Hast du selber gesagt in der Duisburg-Folge?
Ja, was weiß ich, was ich in der Duisburg-Folge gesagt habe. Ich erinnere mich doch nicht an mein
Geschwätz von gestern.
Ja, und ich leide nicht unter einer Angst vor dem Vergessen.
Oh.
Nee.
Okay.
Ist mir relativ. Ich halte das ehrlich gesagt für eine voll gute Sache, dass man Sachen vergisst.
Ja, kommt drauf an, welche, ne?
Ja, so generell.
Okay. Und jetzt?
Dieses Buch ist wirklich tötend. Ich habe gerade die Vakuumphobie gefunden.
Was ist das? Angst vor Staubsaugern oder was?
Die Abbildung sagt so etwas. Da steht ein Mann mit einem Staubsauger. Aber gut, egal.
Echt jetzt?
Ich pack das weg, ja. Ja, das ist ein Unsinnsbuch.
Okay.
Wir werden jetzt vielleicht tatsächlich mal ernst. Ich meine, einerseits ist ja die Frage Angst und Furcht, was ist denn da eigentlich der Unterschied? Hast du da eine Ahnung?
Nee.
Nee.
Ich sag jetzt mal nichts mit so genannter Vorbereitung. Aber du weißt es doch bestimmt. Du bist doch immer so schlau. Du bist so gut und wirst eh immer besser.
Also,
ja.
Es ist schwierig, ja. Also, die sind ähnliche Phänomene.
Mhm.
Also die Furcht ist so sowas wie dieser
Fluchtreflex oder was?
Fluchtreflex, genau, der Fruchtreflex. Hilfe, eine Erdbeere. Ich habe einen Fruchtreflex und bin weggelaufen.
Ja, die sind auch klein rot, aber sie schreien nicht.
Ja, Hilfe, eine Himbeere. Ich glaube, ich muss weglaufen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, also die Ähnlichkeiten sind sowas wie Anspannung, erhöhter Erregungszustand, Erwartung einer Gefahr oder unangenehmen Situation. Unwohlsein und Unruhe. Ja. Und bei Angst ist es dann aber so, dass die Gefahr erwartet wird, während bei Furcht besteht die real ganz vor dir. Also, was weiß ich, wenn dich eine Horde Nazis jagt, dann hast du Furcht. Oder wenn da so ein Kampfhund ist, der auf dich zuläuft, dann hast du Furcht. Da willst du einfach nur weg. Wenn du aber abends im Bett liegst und denkst, okay, jetzt könnten heute Nacht Leute einbrechen und mich verprügeln, dann wäre das Angst, weil es nicht akut besteht, diese Gefahr.
Ja.
Also in so einem Fall, wo du jetzt nicht vorher konkret bedroht wurdest und so weiter. Jedenfalls ist die Abgrenzung eindeutig möglich. Bei Angst ist dann die Ursache der Bedrohung eher verschwommen und unklar und die Furcht fokussiert sich auf die Bedrohung. Ja, also generell ist bei der Angst das irgendwie diffuser. Da ist diese Beziehung zu dem, wovor man sich fürchtet, deutlich weniger konkret als bei der Furcht.
Mhm.
Angst dauert länger an. Weißt du, wenn du vor so einem Hund fliehst, der dich da beißen will und du kommst dann irgendwie in so einen Raum rein, kannst eine Tür hinter dir zumachen und dann bellt das Viech davor, dann ist ja die Situation zu Ende und ist nicht mehr schlimm. Und du denkst so, puh, ja, und dann kannst du vielleicht auch schon drüber lachen. Aber so eine Angst, das führt dich mehr in so einen Zustand über von ständiger Anspannung und Wachsamkeit. Und die Furcht löst halt nur diese Alarmreaktion aus, dass du dann halt wegläufst.
Okay.
Und wenn du dann halt raus bist aus der Situation, dann ist es auch schon wieder vorbei. Jo. Also so kann man das unterscheiden.
Oha.
Deswegen sind auch Angststörungen, die ja gar nicht mal so selten sind als psychologisches Phänomen, einfach so grauenhaft für die Leute, weil das einfach so diffus ist und man es auch nicht den Leuten so wirklich erklären kann, weil die meisten Leute ja Furcht und Angst nicht unterscheiden können. Sagen dann, da ist doch kein Monster unter deinem Bett, ja.
Da ist doch kein Bot unter deinem Bett.
Das ist noch früh. Da ist doch kein Monster unter deinem Bot.
Die bösen russischen Bots unter dem Bett.
Ja, die bösen Bots, die jetzt gegen die EU-Urheberrechtsrichtlinie im Auftrag von Google wie die Zombies marschieren, um CDU-Politikern genau. Das Leben schwer zu machen.
Ja. Die ganzen Bots, auch die bei Fridays for Future, alles die Bots, hybride Kriegsführung Kinder. Machen, ne?
Ja.
Schlimm.
Ja, ja, ja.
So, wirklich.
Wobei ich jetzt kürzlich gelesen habe, dass sich jetzt die Klimakanzlerin dazu nochmal anders geäußert hat.
Ja, ich weiß.
Aber ist ja auch egal. Wir müssen ja nicht wieder auf dieses Thema zurückgehen. Das hatten wir auch schon viel zu oft. Und ich habe extra reingeschrieben in unser Planungsdokument, unser sogenanntes Planungsdokument.
Sogenanntes Vorbereitungsdokument.
Also außer dem Klimawandel jetzt. Haha.
Ja, muss ich das?
Ist eine klare Ansage.
Muss ich das lesen? Muss ich mich dran halten? Du hast mit Bots angefangen. Fiel mir das einfach ein.
Aber ich wollte eigentlich nur unterm Bett sagen und ich habe unterm Bot gesagt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich Angst vor Betten. Aber nicht vor Bots und deswegen fand ich das die angenehmere Alternative. Egal, lassen wir das.
Zumindest hast du keine Furcht vor Betten.
Ja.
Das wäre, glaube ich, was?
Furcht vor Betten? Ja, dann müsst ihr halt im Schrank schlafen oder so. Das geht schon. Oder auf einem Sofa. Das würde man hinkriegen, oder?
Ja, nö. Weiß nicht.
Schlimmer ist es, wenn du so eine diffuse Angst davor hast, dass dich jemand... Ist dir irgendwas Böses passiert, wenn du schläfst und du deswegen die ganze Zeit wach bist? Das ist, glaube ich, viel krasser.
Ja. Aber worauf wolltest du ansprechen?
Hast du dir mal Gedanken gemacht, wovor du dich so fürchtest? Oder?
Davon nicht immer besser zu werden.
Nicht immer besser zu werden, sondern immer schlechter?
Ja. Nee, Stillstand ist Rückschritt, weißt du ja.
Ach so, ja, Krieg ist Frieden.
Ja.
Hast du denn...
Da sind wir, aber 1984 ist eigentlich doch ein gutes Beispiel für Angst bzw. Furcht.
Ich habe versucht, so einen Text zu schreiben, der beginnt mit dem Satz, wovor ich mich fürchte.
Oh, und dann?
Dann habe ich da was geschrieben, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorlesen will. Weil einerseits okay. Habe ich das nicht zu Ende geschrieben, ich habe das irgendwann mal angefangen.
Also jetzt so vor 5 Jahren oder vor
jetzt
paar Tagen?
Nach der letzten Folge. Oder schon vor der letzten Folge irgendwie so dann. Also ich habe damit jetzt Mitte Februar angefangen, sagen wir mal, und ja, dachte eigentlich, ich lese das dann vor, aber es ist schon komisch, es ist sehr, sehr persönlich dann irgendwie.
Ja, ich habe Angst vor persönlichen Mitteilungen.
Ja.
Deshalb mach's bitte nicht.
Das ist schon immer so eine Herausforderung, sich zu öffnen, ne? Also ja. Ich weiß nicht, jetzt so, wenn wir jetzt abends aufgenommen hätten und ich schon so ziemlich müde gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich einfach gemacht, weil, fuck it, sonst muss ich mir ja sonst was anderes ausdenken. Aber jetzt so morgens sehe ich das irgendwie anders. Das ist schon lustig. Ja.
So, gut.
Aber vielleicht lese ich das noch später.
Mhm.
Hast du denn so, also hast du zum Beispiel jetzt Angst davor, dass dich jemand verprügelt? Also fürchtest du das?
Ich weiß nicht, ich finde irgendwie Angst generell so einen sehr schwierigen Begriff, ne? Also, ja,
aber fürchtest du, dass ich dir jetzt auf die Fresse hau?
Nee, du bist ja weit weg.
Schön, also schön, dass das der einzige Grund ist. Finde ich gut, wir haben ein tolles Bruderverhältnis, ja, freut mich. Dankeschön.
Ja, gerne wieder.
Fürchtest du dich vor sozialer Ausgrenzung?
Würde ich schon sagen, dass das nicht so angenehm wäre, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich da diese Worte Furcht und Angst benutzen würde, aber ja.
Ich auch, schon irgendwie.
Ah, ich glaube, das ist ja normal, also.
Aber ich habe jetzt gar nichts zu diesen Gewalterfahrungen gesagt, ob ich mich davor fürchte. Ich weiß nicht, ich möchte lieber nicht. Ich pull da jetzt einen Bartleby.
Nein, was? Okay.
Bartleby.
Muss ich Karl Klammer fragen, was das ist.
Ja, Bartleby ist so ein, ist eine Figur aus dem Buch Bartleby the Scrivener. Herman Melville. Kann man lesen, ist ganz gut. Gibt sogar eine gute deutsche Übersetzung.
Was?
Wie sieht es bei dir so aus? Also so materielle Not, Armut, Altersarmut. Ich meine, das geht natürlich
materielle
auch.
Materielle Not?
Also die Furcht vor Armut ist natürlich auch eine Furcht von sozialer Ausgrenzung. Wenn man es jetzt mal rational sich anschaut, aber es ist vielleicht doch was anderes, wovon man sich dann spezifisch fürchtet. Also bei materielle Not heißt ja vielleicht auch sowas im Extremfall wie Obdachlosigkeit und Hunger.
Ja.
Und soziale Ausgrenzung kann ja nur einfach nur heißen, dass irgendeine Gruppe quasi dich als fremd wahrnimmt und dann unter Verwendung ihrer Xenophobie sagt, ja, nee, der ist ja behämmert, den lassen wir nicht rein.
Ja, okay. Also ja, ich muss sagen, wenn ich so manchmal am Busbahnhof bin oder an Bahnhöfen und so, an halt so Stellen, wo so öffentliche Müllbehältnisse sind, wo auch manche Leute dann ihre Pfandflaschen reinschmeißen und ich sehe dann irgendwie immer mal wieder so, ja, Leute, die im Ruhestand sind, beziehungsweise im Ruhestand sein sollten, beziehungsweise in dem Alter sind und die müssten dann danach Pfandflaschen sammeln, dann ist also natürlich ziemlich bedrückend. Ne?
Vielleicht machen die das ja nur freiwillig, weil sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen. Felix, hast du darüber mal nachgedacht?
Die machen einfach Lebenslaufoptimierung, so ist das einfach.
Ja.
Das ist die neoliberale Welt. Die regeln das einfach. Die nehmen das selbst in die Hand.
Frag mal Christian Lindner, ja. Der findet da bestimmt ganz andere Gründe, warum die das tun. Zum Beispiel, weil man dann ja ordentlich Bewegung bekommt und Bewegung ist ja gesund und man kommt auch mal raus aus der Wohnung. Und
weil die so umweltfreundlich sind.
Ja, man sorgt dafür, dass dieses Pfandsystem am Laufen gehalten wird.
Genau.
Das sind einfach so überzeugte Ökos eigentlich vielleicht.
Wie ja, zum Beispiel ich gestern. Ich kam aus der Stadt zurück und mir ging es einfach so auf den Sack, dass da so viel Müll rumlag. Und dann habe ich Müll aufgesammelt. Das wahrscheinlich einfach nur einfach das gleiche Phänomen.
Ja.
Naja, aber egal.
Ja.
Angst vor Christian Lindner übrigens.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da hat mein Lexikon nichts zu.
Okay. Schade.
Der ist zu, also das Lexikon ist zu alt. Aber.
Na.
Ja.
Naja, egal. Also so Altersarmut und so ist schon scheiße, sowas. Aber ich meine, es bringt ja nichts davor, Angst zu haben, ne? Also ich finde, das macht keinen Sinn. Also
ja.
Du musst im Hier und Jetzt leben. Das ist dein Motivationspodcast. Und so, ne? Ist Bescheid.
Jo.
Ja. Genau. Du musst immer besser werden und dann. Das ist jetzt nicht so einfach vergleichbar, aber mit dem, echt überhaupt nicht vergleichbar eigentlich, aber mit dem Klimawandel ist halt auch sowas, so, da kann man schon eher Angst vor haben, würde ich sagen.
Mhm.
Ja. Aber dann gleichzeitig bringt es halt auch nichts, total zu verzweifeln und deshalb dann nichts zu machen, ne?
Ja, aber das ist natürlich immer die Gefahr, dass man in so eine
Schreckstarre kommt
und dann irgendwie nur noch im Dunkeln bei Zoom-Rollladen in Embryonalstellung auf dem Bett liegt und denkt, es ist alles so schlimm. Aber gut, das ist dann wirklich
eine
Angstepisode. Also da sind wir schon im Bereich, den man wahrscheinlich als Störung bezeichnen kann. Aber ja, ich glaube, diese Angst vor Armut und gerade Altersarmut ist schon sehr verbreitet.
Ja. Ich auch,
also höre ich immer wieder mal, wenn ich mit Leuten rede, hatte ich jetzt also kürzlich wieder, dass ich so, ja, und Altersarmut, das trifft mich dann ja eh irgendwann, weißt du?
Ja, vor allem das auch so weit in der Zukunft, da weiß man halt überhaupt nicht, ne, was ist.
Ich finde so das
im Prinzip.
Ja, ich finde das irgendwie so, ich habe dann in der Situation nicht dazu gesagt, aber dann nochmal drüber nachgedacht jetzt beim letzten Mal, weil ich mir so dachte, irgendwie ist das doch komisch, weil das ist ja, wenn du jetzt noch so relativ am Anfang deiner Erwerbsbiografie stehst, dann ist das schon eine komische Aussage. Weil einerseits kannst du jetzt viel noch ändern an deiner wirtschaftlichen Tätigkeit, sag ich mal, dass du da schaust, dass du noch irgendwie diese Einnahmensituation verbesserst, dass du da nicht so voll reinläufst vielleicht. Und zum anderen könnte man ja auch politisch am Status quo was ändern, weil da ist ja ein Problem. Ich meine, wenn das sogar die SPD wahrnimmt, dass es eigentlich nicht geht.
Die SPD?
Ja, mit ihrer Respektrente oder wie sie es nennen, besteht ja vielleicht sogar noch Hoffnung, dass wenn es die echt nichts spüren, schon noch fühlen, dass sich jedenfalls, bis es dann soweit ist, und das ist dann in dem Fall wahrscheinlich auch irgendwie sowas so in 35 Jahren, sagen wir mal, dass sich bis dahin das gebessert hat und dass dann eben diese Altersarmut vielleicht nicht droht, weil wir es geschafft haben, ein System zu machen, welches sozial genug ist, dass auch gerade Ältere noch ein würdiges Leben haben können und eben vielleicht nicht zwangsläufig, also vielleicht können die dann immer noch Flaschen sammeln, aber halt dann wirklich mehr so als Hobby mit spazieren gehen und nicht so, ich weiß echt nicht, wovon ich leben soll. Ich habe jetzt die Miete bezahlt und jetzt sind noch 50 Euro da und das geht jetzt noch Mitte des Monats weg für Versicherungen und Dings und was soll ich denn dann essen? Ja, also das sind ja Situationen, die gibt es ja so und die sind eigentlich jetzt, vor allem weil es ja auch teilweise Leute trifft, die noch nicht mal eine gebrochene Erwerbsbiografie haben, sondern eigentlich
durchgearbeitet haben und so ziemlich.
Das ist ja eigentlich eine Situation, die nicht hinnehmbar ist. Das können wir eigentlich, wenn wir sagen, wir sind ein Sozialstaat, ist es eine unerträgliche Situation. Aber gut, ist vielleicht jetzt zu politisch. Dann gibt es ja noch so ein Themenfeld, so, ich sag mal, körperliches Unheil oder Gesundheit. Also, hast du Angst vor irgendwelchen Krankheiten?
Weiß nicht, auch hier würde ich sagen, das bringt nichts, irgendwie Angst zu haben.
Es bringt natürlich nichts, weißt du, natürlich bringt es nichts, Angst vor Armut zu haben, aber das ist ja das Problem, ist ja gerade das Gefühle, und wir reden hier bei
Vorsicht, ja,
Angst vor Gefühlen,
ne?
Das ist ja gerade was sich dem Verstand entzieht,
ja,
dass es alles nichts
natürlich
bringt und dass man
wie
sich das
immer
dann
hast du recht,
regelmäßig ausreden sollte, vollkommen klar. Aber ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt bei Krankheiten, wenn ich an Parkinson denke.
Oh ja, ey, das wäre.
Ja, ich denke immer so.
Ist nicht so gut.
Ja, und unser Opa hatte das ja.
Ja.
Und ich denke immer so, sollte ich mal meinen Geruchssinn verlieren, weil den hat er erst verloren, dann gehe ich doch noch los und mache irgendwie einen Waffenschein, damit ich dann bei Parkinson jedenfalls eine Zeit lang noch sagen kann, okay, nee, ich pack das nicht mehr. Weil es halt sowas ist, dass ich weiß nicht, du bist halt dann in deinem inneren Gefängnis drin. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass unser Opa das super ertragen hat. Also der war ja immer noch gut drauf und immer nett zu denen, die sich dann auch pflegerisch um ihn gekümmert haben und so weiter. Also.
Aber Peter, wenn du Parkinson kriegst,
ja,
dann machen wir einfach immer weiter Podcasts.
Aber dann kann ich irgendwann noch schlechter reden als jetzt. Das ist ja auch so ein Problem, dass du dann irgendwann nicht mehr richtig sprechen kannst.
Aber bis dahin gibt's ja so Teile, die... Also,
ach, du meinst, ich hol mir den alten Sprachroboter von Stephen Hawking?
Ja. Nee, auch bis, ja, es ist ja verschieden, in welchem Alter man das kriegt, aber ich denke, bis dahin gibt's da schon einige, macht eh keinen Sinn, was ich sage.
Nee, du meinst, da gibt's vielleicht schon bessere Möglichkeiten.
Ja. Zumindest für uns privilegierten Speckmaden im Westen.
Ja gut, auch das ist ein Status quo, der sich ändern kann. Und dafür könnte man sich auch fürchten. Also, ja, das wäre dann aber wieder dieses Thema, über das wir zum einen nicht sprechen, zum anderen wäre das dann ja vielleicht wieder auch wieder so materielle Not. Also es wäre dann wirtschaftlicher Niedergang.
Ja.
Sehe ich ja durchaus auch als reales Szenario, wenn ich mir das so angucke, was die deutsche Industrie so macht.
Ja.
Aber gut, lassen wir das keine...
Vor allem, was die Politik macht oder beziehungsweise nicht macht.
Die Politik... Ja, die Politik ist auch noch so ein ganz separates Problemfeld davon natürlich.
Weil,
aber
ja, die sollen das freiwillig machen. Es passiert schon irgendwann.
Ja, diese Tendenz zur Nichtregulierung ist schon ein bisschen schwierig, wo man sich dann so denkt, ja okay, wenn ihr da nichts macht, warum haben wir euch dann eigentlich?
Der Markt regelt das, der Staat regelt das nicht.
Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir reden heute nicht über Wirtschaftssysteme. Und dann,
verdammt.
Und ich glaube, da sind wir dann tatsächlich mehr so im Angstbereich. Ist ja so diese Gefühle gegenüber eher diffusen Phänomenen, wie zum Beispiel groben Katastrophen.
Was für Katastrophen?
Ja, so, also große Katastrophen, die so,
so
diffus
groß
sind, also so, aber jetzt auch nicht zu genau verstanden, der Begriff, deswegen habe ich grob gesagt. Also,
ach so, okay.
Sowas wie Fukushima.
Soll das ein guter Segway, Peter?
Hast du Angst davor?
Was voll Fukushima? Oder dass sowas passiert, wie in Fukushima passiert ist?
Bei dir da in der Region wäre es vielleicht, oh, dann verrate ich, wo du herkommst, kann ich machen.
Es gibt leider noch genügend Kernkraftwerke in der Umgebung, dass eins kaputt gehen könnte. Und zwar, das ist ja schon bei mindestens einem erfüllt diese Bedingung.
Ja.
Weißt du? Ja. Aber ja, guter Segway, Peter. Das wäre natürlich ziemlich scheiße, wenn sowas passieren würde. Und tatsächlich habe ich auch gar nicht mal, um mich auf diesen Podcast vorzubereiten, ein Buch gelesen. Es war Rückkehr nach Fukushima von Adolf Muschk. Ja, das ist teilweise nicht einfach zu lesen, aber auch verwirrend und aufwühlend und alles Mögliche. Also, aber es ist im Endeffekt eine gute Geschichte, bringt einem zum Nachdenken irgendwie. Und es gibt auch total viele Verweise auf bestimmte andere Sachverhalte, die man gar nicht alle in eine Folge packen kann. Aber gut. In Fukushima war ja am und nach dem 11.03.2011 erst ein Erdbeben und dann ein Tsunami, der dann dazu geführt hat, dass die ganzen oder zumindest die Mehrheit der Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Daiichi, heißt das glaube ich, hochgegangen sind, was dann natürlich in...
Und die Leute dann alle so, Hilfe, da werde ich japanisch.
Ja, radioaktive Strahlung kann man ja nicht sagen, weil Radio heißt ja schon Strahlung, ne? Also.
Ja, doch. Also die Leute sagen oft radioaktive Strahlung. Das ist so ein bisschen so wie ATM-Maschinen, aber es ist schon in Ordnung.
Okay.
Weil es gibt auch noch andere Strahlung.
Okay, also dann gibt es natürlich das ganze Thema mit Atomkernzerfall und so, dass dann komische Isotope ausbrechen und dann alles Mögliche kaputt machen im Genom von allen möglichen Lebewesen. Sagen wir es mal so pseudo-intelligent.
Mhm.
Und darauf nimmt das Buch eben Bezug, indem es darum ging oder darum geht. Es gibt halt ein japanisches Paar in dem Buch und ein deutsch- bzw. schweizerisches Paar. Also wie gesagt, in Fukushima war ja 2011 diese Katastrophe. Vor exakt 8 Jahren war eben oder ist eben diese Katastrophe losgegangen und dann mussten eben die ganzen Menschen da in der Umgebung evakuiert werden und Tokio ist ja nicht oder musste ja nicht evakuiert werden, aber stand ja auch zur Debatte und wenn es noch ein Tsunami oder einen katastrophalen Zwischenfall bei einem anderen Kernkraftwerk direkt in der Nähe gegeben hätte, dann wäre es auf jeden Fall dazu gekommen, dass eigentlich fast komplett Japan am Ende gewesen wäre. Zumindest so wirtschaftlich oder sowas. Auf jeden Fall geht es dann in dem Buch darum, auch um Ideen, die es real gibt. Ich weiß jetzt, das wird auch von... Ich habe mich bei der sogenannten Vorbereitung sehr gut vorbereitet.
Ich kann das echt nicht so sagen, wie du es sagst. Wunderschön.
Ja, ich habe einfach ein Ausnahmetalent und Angst vor Vorbereitung.
Die Präparophobie.
Okay, auf jeden Fall geht es dann darum in dem Buch, das sage ich jetzt mal endlich, ohne viel drumherum zu labern, dass einer der Bürgermeister dieser Region oder sogar der Bürgermeister, das weiß ich gerade nicht mehr genau, dann langsam anfängt zu überlegen, ja, wir könnten ja mal die Region wieder neu bevölkern. Weil das bringt ja gar nichts mit dieser ganzen Angst, die die Leute vor der Strahlung haben. Da kann man ja dann in einem bestimmten Rahmen nichts gegen machen. Man muss ja auch sagen, die Leute sind ja teilweise seit den ganzen Jahren da, seitdem es vorgefallen ist, also seit 2011 in Notunterkünften eigentlich. Und dann gibt's ja auch real von der japanischen Regierung und von TEPCO, also Tokyo Electronic Power Corporation, die da die Treiber von diesem Kernkraftwerk waren, beziehungsweise jetzt die Aufräumer in diesem Kernkraftwerk sind, gibt es ja Pläne, da auch tatsächlich die Wiederbesiedlung dieser Regionen vorzuziehen. Weil das wird man ja eigentlich so, zumindest was man sonst so darüber hört, über so atomare Zwischenfälle, nicht zu denken, dass das sofort nach weniger als 10 Jahren schon wieder angenehm ist, dort zu leben.
Genau.
Oder auch nicht gefährlich.
Ich denke, man muss da den Vergleich ziehen zu der Tschernobyl-Katastrophe 1986 in der Ukraine. Und da gibt es ja sowohl in Weißrussland als auch in der Ukraine nach wie vor Gebiete, die quasi nicht besiedelt sind deswegen. Aber da spielt natürlich dann vielleicht in Bezug auf Japan einfach rein, dass das sind einfach 160 Millionen Menschen auf ein paar Inseln. Und von diesen Inseln sind große Teile nicht wirklich bewohnbar, weil sie mehr oder weniger ja so hochgebirge sind und so weiter. Und deswegen haben die da einfach dann so ein Platzproblem. Das ist halt ganz anders als jetzt in Weißrussland oder der Ukraine, weil einfach die Bevölkerungsdichte viel höher ist. Und zudem gibt es dann ja auch noch diese starke regionale Verwurzelung, glaube ich, auch in der japanischen Kultur. Diese starke Identifikation mit so bestimmten Orten.
Genau, das ist auch noch ein Punkt, der dann da in dem Buch angesprochen wird am Anfang. Also das japanische Paar, was ich schon erwähnt habe, schreibt dann einen Brief an dieses deutsch-schweizerische Paar, die sich dann auch eigentlich am Anfang schon nicht mehr zusammen sind, also nur der Mann verteilen. Aber auf jeden Fall in dem Brief erwähnen sie dann, und als der Mann dann da ist in Japan, wenige Wochen später, kommt dann auch so zur Geltung, dass die japanische Einstellung halt zum Leben generell auch ziemlich anders ist. Also so, was ist auch so Gesichtspunkte, die man auch sieht daran, dass irgendwie in Japan die Gesamtverspätung der Shinkansen irgendwie im Jahr in Minuten berechnet werden kann.
Bei der Deutschen Bahn kann die Gesamtverspätung eines Tags nur in Stunden berechnet werden.
Weil da eben alle Leute so verantwortungsbewusst sind und auch dann direkt die Züge so fahren, dass sie genau an den richtigen Punkten halten am Bahnsteig und die Leute genau an den richtigen Punkten am Bahnsteig stehen, um erst die Leute rauszulassen, die raus müssen und dann erst reinzugehen, und zwischendurch gehen da Putzkräfte durch. Und dann hört man ja auch immer wieder, dass sich die japanischen Zugführer dann auch teilweise umbringen, weil sie einfach mit der Scham nicht leben können, die sie auf sich genommen haben, indem sie für 3 Minuten Verspätung gesorgt haben oder so. Und diese japanische Mentalität kommt da eben auch zur Geltung, dass man irgendwie ja nicht so unhöflich sein kann, da nicht, ja, ich kann das gar nicht formulieren, weil
die Angst, das Gesicht zu verlieren.
Wie gesagt, das halt, genau, das ist halt komplett
sagen
anders.
Wir immer. Aber ich weiß gar nicht, wie diese Phobie heißt. Mein Lexikon hilft da auch nicht weiter. Egal.
Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, was ich meine. Oder ja, da kommt eben auch dann bei den Wiederbesiedlungsgedanken bezüglich Fukushima und der Region die japanische Mentalität zur Geltung, oder die hat diese Auswirkung, dass diese Wiederbesiedlungsgedanken überhaupt so früh schon angezettelt werden, sozusagen. Da fällt mir ein, ich muss dir gleich noch eine Anekdote erzählen, aber das mache ich nachdem ich die Stelle gefunden habe. Nee, ich suche ja jetzt. Ne? Okay.
Felix liest.
Und dann, wenn dir das Geschäft mit General Electric als Fremdeinwirkung nicht genügt, ist alles doch ganz einfach. Wir Japaner wollen es doppelt so schwer haben wie die anderen. Das gibt uns die Gelegenheit, es dreimal so gut zu machen. Wir sind mit unseren Katastrophen im Bunde, und wenn es ein Erdbeben der Stärke 9 nicht tut und ein Tsunami der Extraklasse auch nicht, dann müssten eben noch ein paar Atommeiler hochgehen. Sollen wir deswegen auf diese Energie einfach verzichten? Dürfen wir das doch noch, nachdem so viele brave Mitbürger ihr alles geopfert haben, auch Gesundheit und Leben. So, darum geht's eigentlich, um diesen Satz.
Der ist krass.
Genau, und dann hat noch der Prime Minister Yoshihiko Noda am 3. März 2012 gesagt, everybody must share the pain of responsibility. Also jeder muss den Schmerz der Verantwortung tragen.
Ja.
Oder daran teilhaben. Oder den auf sich nehmen. So.
Pain.
So, aber. Also, wie gesagt, es bringt einem zum Nachdenken. Irgendwie.
Ja, es bringt einem zum Nachdenken, und man stellt auch so diese kulturellen Differenzen jetzt an den Aussagen, die du vorgelesen hast. Da kann man die ganz deutlich ablesen. Also, da. Wenn wir jetzt in Deutschland denkt man da, glaube ich, schon ein bisschen anders, wenn auch nicht unbedingt besser. Einfach nur anders.
Ja.
Gehen wir vielleicht weiter von dieser Angst vor Katastrophen und dem, wie man damit umgeht, oder der Furcht vor Katastrophen. Ja, obwohl Katastrophen sind meistens so, also wenn sie nicht gerade passieren, Wenn sie passieren, hat man eigentlich keine Furcht, weil man ist dann überfordert eh schon, kann man nicht sich viel fürchten.
Was passiert jetzt noch?
Und gehen rüber über das, wofür man Angst ja auch verwenden kann. Und damit bin ich jetzt dann bei diesem Feld, was mich jahrelang irgendwie ein bisschen beschäftigt hat und was ich jetzt mittlerweile einfach mal als für mich erledigt und abgearbeitet weggepackt habe, weswegen ich mich damit nicht mehr beschäftige an sich. Internationaler Terrorismus und die Angst davor als Mittel der Beherrschung.
Mhm.
Verstehst du, was ich damit meine?
Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst.
Ich meine damit so ein diffuses Gefühl, dass man es nutzen kann, in Menschen eine gewisse Furcht oder ja auch Angst zu erzeugen, um damit bestimmte Maßnahmen, die an sich nicht angezeigt sind, durchzusetzen.
Ja, grenzenlose Überwachung rund um die Uhr.
Aber vielleicht habe ich dafür auch nur Angst. Vielleicht habe ich eine Panoptikumsphobie.
Peter, grenzenlose Überwachung rund um die Uhr. Wir wollen nicht, dass die Leute unter dem Radarschirm an uns vorbeigehen. Deshalb arbeiten wir daran, dass wir alle Leute auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm vorbeigeht.
Was ist das für ein Zitat? Ist es von Otto Schily?
Nee, Hans-Georg Maaßen.
Wow, der Mann hätte Philosoph werden sollen.
Jetzt nicht wörtlich wiedergegeben.
Ja, toll. Ja, also ich weiß nicht, müssen wir darauf weiter eingehen? Das ist eigentlich so eine relativ klare Sache. Und natürlich kann man dann auch wieder befürchten, dass es so ist. Und das kann einem dann schon wieder irgendwie Albträume machen. Also das ist ja immer schön, dass man bei diesem Thema Furcht und Angst auch, dass es so gut auch auf der Metaebene funktioniert.
Ja. Ja, ist die Frage, ob schon alles so gesagt Motto, ist. Ne? Also.
Fürchte ich mich vor Krankheiten oder fürchte ich mich davor, vor Krankheiten zu fürchten? Weißt du? Das ist schon toll. Also das mag ich an diesem Themenbereich auch, dass man sich dann immer wieder fragen muss, ja, was ist denn jetzt eigentlich das konkrete Problem? Wovor, was ist denn da, was treibt mich denn da um?
Gut. Genau. Aber als Beispiel könnten wir vielleicht noch die Polizeigesetze ansprechen, oder? Die jetzt überall in Deutschland so hingeklöppelt werden.
Ja, aber da habe ich diese Kampagnen dafür gar nicht verfolgt. Also womit die dafür Akzeptanz sorgen wollen. Deswegen kann ich dazu eigentlich wirklich nichts sagen.
Mit der Angst sind ja die Gefährder.
Mhm.
Oder nicht?
Ja, stimmt. Also da hilft natürlich auch die Presse letztlich nicht, dadurch, dass sie bestimmte Phänomene einfach gravierend überberichten. Es wird immer wieder festgestellt in Studien, dass die Leute denken, es wäre so gefährlich wie nie zuvor. De facto ist, wenn man sich die Statistiken ansieht und jetzt davon ausgeht, dass diese Statistiken solide gemacht sind, und ich gehe jetzt mal einfach davon aus, ist es ja so, dass die Welt eigentlich auch nie sicherer war als jetzt. Also es gab bei bestimmten Verbrechens- oder bestimmten Deliktarten einen kleinen Zuwachs durch die Zuwanderung infolge der sogenannten Flüchtlingskrise. Aber auch dieser Peak, der schwillt wieder ab. Ja, also die Welt ist, was so Gewaltverbrechen und so weiter angeht, so sicher wie nie zuvor. Gleichzeitig haben gefühlt, und ich meine, es gibt da auch Erhebungen zu, aber da habe ich jetzt leider keine Quelle, da hätte ich meine sogenannte Vorbereitung besser machen müssen. Empfindung und Realität gehen da einfach ganz weit auseinander, und das liegt eigentlich ja an einem Fehlschlagen von Berichterstattung. Also Angst als Beeinflussungs- und Steuerungsmechanismus. Ja, vor Fake-News und vor, hast du auch Angst vor russischen Bots?
Ja, unterm Bett vor allem, die sind ganz gefährlich. Ja.
Ich wollte mir kürzlich einen Staubsaugerroboter kaufen. Ich habe auch ganz genau geschaut, dass er nicht aus Russland kommt. Stell dir mal vor.
Echt?
Hätte ich hinter so einen russischen Staubsaugerbot.
Ja, dann weiß denn der Putin, wie dein Zimmer aussieht.
Ja.
Anstatt dass es eh alle anderen wissen, die noch wenig, also die, oh, ja, sollte eh keiner wissen, ne?
Ja, oder stell dir vor, der saugt nicht richtig, sondern der saugt und dann zu anderen Zeitpunkten spuckt er das alles in so eine bestimmte Ecke des Raumes auf. Dann ist da so ein riesen Staubberg und der macht mich dann krank.
Ja, weil das zu verdichtet einfach ist, ne?
Ja. Gut. Gibt es eigentlich auch Angst in der Werbung, wo wir jetzt gerade schon bei Medien sind? Und dazu kann ich ehrlich gesagt wirklich nichts sagen, weil ich es tatsächlich mit technischen Methoden schaffe.
Keine Werbung zu konsumieren?
Ja, also eine der technischen Methoden ist, ich schaue einfach kein Privatfernsehen. Also ich nehme halt so ein bisschen Plakatwerbung wahr, aber da versuche ich auch immer nicht hinzugucken.
Ja, da fällt mir auch immer zur Zeit auf so, warum guckst du mich nicht an? Ich bin noch dein liebes Plakat oder so, sehe ich dauernd.
Echt?
Ja.
Oh, dann ist also quasi das Plakat nicht verkauft. Huh? Das ist dann wahrscheinlich so die Alibi-Sache von dem Plakatwerbungsbetreiber.
Ja, genau.
Ich hatte eben noch irgendwas, worauf ich unbedingt kommen wollte, aber das habe ich vergessen. Mhm. Du wolltest auch noch irgendeine Anekdote erzählen, hast du gesagt.
Und zwar, also ich erzähle es einfach mal, kannst du ja dann gucken, ob du es reinmachst. Ich war ja nicht beim 35C3, aber ich wollte trotzdem dann letztens mal ein bisschen 35C3-Gefühle oder generell Chaos Communication Kongress Gefühle in mir haben. Und was bietet sich da besser an, als irgendwie nach Musik zu suchen, die da gespielt wird, in der Lounge oder so? Und dann gibt's ja diese zwei DJs namens Schunkelmusik.
Okay, gib mir bitte einen Link. Und,
ja, genau, und dann habe ich, also die haben da auch zum Beispiel Closing Event anscheinend gespielt, am letzten Tag oder was weiß ich. Mhm. Und dann auf jeden Fall habe ich das Closing-Musik angehört. Das geht irgendwie 2 Stunden und 8 Minuten. Zum ersten Mal habe ich das irgendwie samstags abends gehört, so in meinem Zimmer hier in dem Haus, in dem ich auch gerade bin, in dem Haus der Eltern. Also samstags abends
in dem Zimmer, ja, hier, in dem Haus der Eltern. Das ist schön ausgedrückt. Man hätte auch sagen können, ja, in meinem Kinder- und Jugendzimmer.
Genau, in meinem alten Kinderzimmer habe ich das dann zum ersten Mal gehört mit so Kopfhörern. Und dann ist da auf jeden Fall, also weißt du, so Elektromusik und alles Mögliche. Und dann auf jeden Fall ist da so bei 1:20 so oder 1:15 ist da so eine Stelle, wo halt so in den Songs entferntes Klopfen dazu kommt, ne? Mhm. So, das hört sich halt an, als wäre im Zimmer nebenan einer und wird an die Wand klopfen, so ein bisschen. Und du weißt ja, wie unser Vater morgens, wenn er sich rasiert, immer den Rasierer am Waschbecken ausklopft.
Ja.
Und dann habe ich echt ein paar Mal die Kopfhörer raus oder die Ohrhörer rausgenommen und hab also nicht nachgeguckt, aber ich musste erst mal ein paar Minuten hinhören, ob er wirklich sich rasiert. Aber das war dann, ja, in dem Musikstück. Dieses Klopfen. Aber das hörte sich echt genauso an.
Was hattest du jetzt? Angst, dass der Vater da ist?
Und rasiert. Was?
Die große Rasurangst. Denkst du, dass dann dadurch, dass man sich einen Teil von Haaren wegrasiert, dass alle anderen auch ausfallen vielleicht?
Genau. Mhm. Nein, das hat nichts mit Angst zu tun, ist mir nur gerade eingefallen. Das hat auch überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun.
Aber das ist doch gut. Erzählen. Du, sag mal, leidest du eigentlich unter Plutophobie?
Angst vor Zwergplaneten oder was?
Nee, Angst vor Reichtum.
Okay. Also vor persönlichem Reichtum oder vor Reichtum anderer oder vor den Auswirkungen von Reichtum?
Ich lese
oder
vor.
Was?
Plutophobie bezeichnet die krankhafte Furcht vor Reichtum. Bei dieser Angststörung meidet der Phobiker Reichtum bzw. die sichtbaren Anzeichen davon. Es existiert die Angst, selbst Reichtum bzw. Geld anzuhäufen und oder die Angst vor dem Reichtum von anderen.
Ach so, das ist die Angst vor der Inflation. oder was?
Nein, ich denke, das ist inflationsbereinigt zu verstehen.
Ja, okay. Naja, aber das ist ein gutes Stichwort. Das hat ja auch so ein bisschen zumindest mit dem Thema, was wir gerade hatten, Altersarmut zu tun. Und wo auch der erste Chaos Communication Kongress, wo wir waren, der hatte ja das Motto Gated Communities.
Ein bisschen xenophob, oder?
Genau, und ja, eben, die entstehen ja auch, wenn reiche Leute sich abgrenzen wollen durch ihre Häuser, durch Überwachungskameras und hohe Mauern und so.
Freunde da drumherum.
Weil sie eben Angst haben um ihren Reichtum. Das ist nicht der Angst vor Reichtum, ne? Das ist die Angst um ihren Reichtum.
Das
kann man wiederum so sagen, ja, dann muss man eigentlich Angst davor haben, dass dadurch spaltet sich ja die Gesellschaft. Und das kann man, da kann man dann schon Angst vor haben oder das als reale Bedrohung wahrnehmen, und das wäre dann vielleicht auch so ein bisschen wie Plutophobie, oder? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
Nee, das wäre dann wieder ein anderes Phänomen.
Okay.
Das ist doch so, dass jedes Phänomen seinen eigenen Namen hat, weil sonst wäre es viel zu einfach.
Okay.
Man muss ja auch so ein bisschen den Sachen eigene Namen geben, weil sonst kann man sie überhaupt nicht mehr abgrenzen. Dann ist es ja so, wenn ich sagen würde, ich fahre Auto und eigentlich fahre ich mit der Bahn, weißt du, das, weil wir alles gleich nennen, das geht ja nicht. Also man muss schon unterscheiden in seinen Begriffen. Machen wir eine Schleife dran oder fürchten wir uns davor aufzuhören?
Also ich will immer auf Sendung bleiben, ne? Kann das gar nicht aushalten, wenn wir aufhören zu senden, dann muss ich ja bald wieder mit der sogenannten Vorbereitung anfangen. Das will ich einfach nicht. Ich will einfach durchsenden.
Ich mag es nicht, wenn wir nicht senden. Dann dauert es immer so lang, bis wir wieder senden. Ja.
Peter, haben wir eigentlich Angst vor Feedback? Oder?
Haben wir nicht. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn da Feedback käme. Zum Beispiel als Kommentar auf dem Blog auf schnapsalbrothers.de oder per E-Mail an podcast@schnapsalbrothers.de beziehungsweise individuell an felix@schnapsalbrothers.de oder an peter@schnapsalbrothers.de. Oder ihr hinterlasst einfach, das ist am allerbesten, eine kleine Nachricht auf unserem virtuellen Anrufbeantworter. Das ist die 089-2155-0345.
Bei dem Anrufbeantworter fällt mir gerade ein, ich habe vor 2 Wochen oder so von einem Service erfahren, der nennt sich Frank geht ran, und das ist einfach so eine Nummer, die kann man dann anrufen, und da ist halt, also gibt's halt österreichische und deutsche Handynummern zumindest. Ich weiß nicht, ob es Festnetznummern auch gibt, die dann einfach einen Anrufbeantworter abspielen und dann so nach dem Motto, hallo, ich bin Frank, der gewünschte Gesprächspartner will nicht, dass Sie ihn telefonisch erreichen, tschüss, so ungefähr. Können wir ja vielleicht auch verlinken.
Ja, bitte.
Wenn man die Angst vor Datensammlung oder Angst vor Anrufen von komischen Leuten hat.
Okay. Schreiben wir auch noch in die Shownotes. Super. Dann würde ich sagen, ciao Kakao.
Tschüss mit Ö. Tschüss mit Ö.
Tschüss mit Üs. Ich lese jetzt meinen Text, den ich versucht habe zum Thema Furcht zu schreiben und für den ich eben zu feige war, zum Ende hin als Abspann. Furcht. Wovor ich mich fürchte? Ich fürchte mich davor zu vereinsamen, also noch mehr zu vereinsamen, als ich es ohnehin schon bin. Aber leite ich Gegenmaßnahmen an? Kommuniziere ich mehr? Halte ich Kontakt? Nein, meine Furcht ist folgenlos. Ich fürchte mich vor dem Klimawandel. Ich sehe einen Wüstenplaneten, eine Mischung aus den Welten der Filme Dune und Elysium. Aber handle ich entsprechend? Schränke ich meinen Konsum hinreichend ein? Rede ich wenigstens nicht mehr über neuen Kram? Ist dieser ganze Tech-Podcasting-Sektor nicht eine einzige Dauerwerbesendung mit bestenfalls einer Messerspitze Kritik? Ich fürchte mich vor den Tendenzen in meiner Welt, ob jetzt meine Online-Welt. Kürzlich kam mir der vollkommen bescheuerte Gedanke, dass ich, der selbstproklamiert Heimatlose, im Internet zu Hause sei. Oder da draußen, in dem, was man tatsächlich unmittelbar sensorisch erlebt, ohne irgendwelche Elektronengehirne zu verwenden zu müssen, ein totales Panoptikum zu errichten. Ich denke an 1984, kombiniert mit der Wissenskontrolle bzw. Verachtung eines Fahrenheit 451. Ich fürchte mich ein wenig vor dem Tod und etwas mehr vor dem Leben. Ich fürchte mich davor, Verantwortung zu übernehmen, aber auch davor, der zu sein, der keine Verantwortung übernimmt. Ich fürchte mich davor, meine Gefühle zu äußern. Allgemein tendiere ich dazu, lieber den situativen Spatz in der Hand festzuhalten, statt die ersehnte Taube auf dem Dach zu erlangen. Ich fürchte mich davor, abgelehnt zu werden. Und an dem Punkt habe ich dann nicht weitergeschrieben, weil das war schon so deprimierend und deswegen hört jetzt auch diese Sendung ganz glücklich auf. Und zwar
Text jetzt nicht.
Mit folgendem lustigen Ding. Damit ist das Thema Furcht abgearbeitet. Im Themenraum bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Rest in Peace, Bruno Ganz.
Tschö mit Ö.
Ciao, ciao.